Ich habe heute Abend ein Wort, das mich so lang beschäftigt hat. Und ich lese uns erst ein paar Verse vor aus der Bibel. Und dann möchte ich uns sagen, was mich daran beschäftigt. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu und baten und sprachen: Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach: Ja, Herr, doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Und Jesus zog von dort weiter und kam an den See von Galiläa, und er stieg auf den Berg und setzte sich dort. Und es kamen große Volksmengen zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich. Und sie legten sie zu Jesu Füßen und er heilte sie. Sodass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehen wurden, und sie priesen den Gott Israels. Habe ich gesagt, wo das steht? Schon, ne? Matthäus Kapitel 15, sorry. Entschuldigung, ab Vers 21. Matthäus 15, ab Vers 21, wer das nachlesen möchte. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach: Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Also da wissen wir schon mal, wie lang die Story eigentlich schon geht. 3 Tage. Und man kann gut vorstellen, wenn die nichts gegessen haben, hat Jesus auch nicht gegessen. Und er sagt: Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen, und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Und seine Jünger sprachen zu ihm: Woher sollen wir in der Einöde so viel Brot nehmen, um eine so große Menge zu sättigen? Und Jesus sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Und sie sprachen: 7 und ein paar Fische. Da gebot er dem Volk, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Und die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000 Männer, die gegessen hatten, ohne Frauen und Kinder. Also es waren noch ein paar mehr Leute. Und nachdem er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er auch in das Schiff und kam in die Gegend von Magdala. Und das hat mich so bewegt, so dieser ganze Abschnitt. Und ich habe über diesen Abschnitt mal für mich geschrieben, was Jesus nicht will. Ja, wir sind manchmal so schnell dabei und sagen: Das will Gott. Und für mich war das mal wichtig, einfach mal zu sehen, das kam für mich so heraus, was Jesus nicht will. Und es wird deutlich in diesen ganzen Versen, da geht es sehr viel ums Essen, da geht es um Heilung. Da geht es um Menschen, die tatsächlich in großer Not sind und in dieser großen Not zu Jesus kommen als die einzige letzte Hilfe in ihrem Leben und die letzte Hoffnung praktisch setzen in ihn. Und das vorweg einfach, manche Menschen sagen ja oft, oder so der Spruch ist in der Gesellschaft: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich habe mal jemandem gesagt: Meine Hoffnung stirbt nicht. Meine Hoffnung, die war mal tot, aber die lebt. Weil ich meine Hoffnung auf Jesus setze. Menschliche Hoffnung stirbt dann irgendwann mal, das stimmt. Aber die Hoffnung, die Jesus ist, die stirbt nicht, die war mal tot. Ich war tot, doch siehe, ich bin lebendig, sagt Jesus. Er hat den Tod überwunden. Und an ihm darf ich mich festmachen. Später wird die Bibel mal sagen, dass er die Hoffnung der Herrlichkeit ist, Jesus Christus. Es ist nicht einfach so eine Hoffnung, die, von der wir reden, die kommt und geht und die steht und fällt mit dem eben, wie unser Leben gerade so läuft. Jesus ist der Fels, er ist stetig. Er ist fest, ist ein Fundament. Und das ist einer der Elemente, das sich da rausziehe. Da kommt eine Frau zu ihm, die wusste eigentlich ganz genau, dass sie kein Anrecht drauf hat, dass sie mit einem frommen jüdischen Lehrer reden darf. Aber ihre ganze Not hat sie dazu getrieben. Ihre Tochter, spricht sie, die war besessen gewesen. Die wusste nicht mehr ein und aus. In ihrer Umgebung, in der sie lebte, war das eh ein Fluch. Es gibt gerade viele Menschen, die wollten dann auch mit ihr gar nichts mehr zu tun haben. Wir leben ja gerade in Serbien, meine Frau und ich. Und in Serbien, da kam ein junger Mann, Nik Vujicic heißt er. Und dieser Nik Vujicic ist ein Serbe, der wurde geboren ohne Arme und ohne Beine. Und der Nik Vujicic, der hat so sein eigenes Lebenszeugnis, wer sich mal dafür interessiert, es lohnt sich, das nachzulesen. Aber dieser Nik Vujicic, der kam dann, er ist in Australien aufgewachsen, der kam dann, ich weiß nicht, wie alt er war, aber der kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Nach einer großen Zeit des Kampfes in seinem eigenen Leben, weil welcher Mensch möchte schon so leben, ohne Arme und ohne Beine? Und wenn man ihn einlädt, den Nik Vujicic, dann muss man den Tisch hier herstellen und muss ihn einfach da draufstellen. Ja, das geht. Ja, und dann legt er los. Und dann legt er einfach los von Jesus. Und der Nik Vujicic, der wurde eingeladen nach Serbien von Leuten, die ihn kennen, um dort einfach ein Zeugnis abzulegen von Jesus Christus. Was Jesus in seinem Leben gemacht hat, dass er ihm Hoffnung ist, in einem Leben, das eigentlich total hoffnungslos ist. Und viele Serben haben sich geschämt. Das hat man dann gehört. Die haben gesagt, das ist kein Serbe. Das ist kein wirkliches serbischer Mann. Weil er nichts darstellt. Und so, das ist mir dann so bewusst geworden, wenn ich das lese von dieser Frau. Wisst ihr, das war dann auch bei dieser Frau so. Das stellte nichts mehr dar. Die Tochter besessen. Vielleicht auch verkrüppelt. Wie es manchmal so ist, auch in solchen Ländern. Die Kinder werden weggesteckt. Da schämt man sich, solche Kinder. Bloß nicht raus ans Licht. Wie das alles vielleicht so gelaufen ist bei dieser Frau. Und die hat vielleicht ein paar Mal gehofft, dass irgendwie Hilfe kommt. Aber nichts war. Und dann kommt sie zu Jesus und spricht ihn an. Er spricht ihn gewaltig an und sagt, Herr, du Sohn Davids. Spricht ihn an als den, diese große Hoffnung Israels. Diese große Hoffnung, die kommt aus Israel. Spricht ihn an als den, von dem sie sich erhofft, du bist der Einzige, der handeln kann in diesem Leben. Und es ist sehr interessant, wie Jesus mit ihr spricht. Er sagt erstmal überhaupt kein Wort. Und diese Frau, das können wir alles nur ganz gelinde nachempfinden, was die gedacht hat. Und seine Jünger sind schon zu Jesus getreten und sagten, wir fertigen sie ab, wir schicken sie weg. Weil die schreit uns nach. Also es war offensichtlich, dass Jesus weiterging und diese Frau einfach weitergeschrien hat. Und vielleicht auch richtig hysterisch, eben weil das meine einzige Hoffnung war. Und ich will dich nicht einfach so gehen lassen, Jesus. Es sind schon so viele an mir vorbeigelaufen. Es sind schon so viele, auf die ich Hoffnung gesetzt hatte. Und ich will dich nicht einfach mehr so weglaufen lassen. Das klingt für mich da heraus. Und Jesus spricht mit ihr eigentlich in unseren Ohren ein ziemlich scharfes Wort. Er sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Sie gehörte nicht zum Haus Israel. Und die Frau sagt, aber das ist mir egal, du musst mir helfen. Und er sagt, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Ziemlich hart. Also er hält sie ganz schön an der Spanne. Und sie sprach, ja Herr, das weiß ich auch. Und ich möchte eigentlich das Brot gar nicht, ich möchte gar nichts von diesem Volk Israel wegnehmen. Aber ich will nur vom, und wenn es der Abfall ist, der vom Tisch herunterfällt, dann will ich von dem essen. Weil selbst von dem wenigsten, das ich von dir empfangen kann, habe ich mehr, als was ich sonst irgendwo anders bekommen könnte. Das wenigste, was ich von dir empfangen kann, Jesus, Von dem habe ich mehr, als was ich sonst woanders empfangen könnte. Das ist das Bild, das diese Frau abgibt. Und ich glaube, Jesus, das ist ein ganz gezielter Punkt, auf den er diese Frau bringt, weil er wollte den Juden auch was lehren. Schaut, das ist Glaube. Das ist Glaube. Und deswegen sagt er der Frau, o Frau, dein Glaube ist groß. Dein Glaube ist groß. Und ich glaube, dass viele um ihn herum standen, die fühlten sich, als dass Jesus zu ihnen sagt, dein Glaube ist klein. Dein Glaube ist klein. Was habt ihr frommen Israeliten nicht schon alles mit Gott erlebt? Was habt ihr denn schon alles erlebt mit diesem Gott? Und viele von euch sind dabei, die kehren diesem Gott den Rücken. Viele unter euch sind dabei, die fordern immer mehr und fordern immer mehr und fordern immer mehr von diesem Gott. Und es ist auch ein bisschen so in unserem eigenen Leben, so wisst ihr. Das war heute auch sehr interessant. Wir waren heute in Hamburg, dort auf der Szene. Und schaut allein schon, wenn ich denke, ich vergleiche das ja manchmal mit Ländern, in die ich gereist bin und vielleicht noch weiter reisen werde, nach Afrika oder Indien oder. Da habe ich auch Menschen gesehen, die obdachlos sind und die mit Drogen Probleme haben. Wisst ihr, die haben keine Dusche, zu der sie jemals eingeladen werden, sich zu duschen. Da gibt es kein Obdachlosenhaus oder wie man das heute auch immer nennt. Wir benutzen ja heute auch ganz feine Worte dafür, um das nicht so abwertend zu sagen. Ne? Das muss ja alles schön gemacht werden. Ne? Das Leben bleibt das Gleiche, die Worte sind ein bisschen komplizierter. Die kann man sich kaum mehr merken. Aber die sind nicht so abschreckend, diese Worte. Wisst ihr, was für ein Leben in diesen Ländern? Und dann sehe ich dieses Land, Deutschland, und dann sehe ich, wenn ich da hingehe, und dann höre ich, was dir alles gegeben wird, letztendlich auch in diesem Land. Was dir alles gegeben wird, damit du wenigstens einigermaßen überleben kannst. Und was ich höre ist, Undankbarkeit, 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 Undankbarkeit. Die alle wenigstens sagen einmal Danke. Das ist echt Danke. Mensch, das ist echt ein Ding. Das ist echt ein Ding. Ich bekomme ein Stück Brot. Jede andere Kultur würden sie mich einfach ins Eck setzen und sagen, es ist doch deine Schuld. Verhungerst du eben. Und wir sind am Fordern und Fordern und Fordern und Fordern und Fordern. Und ich denke, das ist ein bisschen so das Bild, das Jesus hier auch gebraucht, bestimmt auch reinspricht, auch zu den Israeliten schaut, was habt ihr alles erlebt über die Jahrhunderte hinweg? Wunder über Wunder über Wunder über Wunder. Und was seid ihr für welche? Nörgler, 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 Nörgler. Es könnte immer noch ein bisschen besser gehen. Wir brauchen keinen Messias, wir brauchen keinen Retter, wir brauchen das, was wir wollen. So ein bisschen dieses Bild. Das schwingt durch, oder das schwingt mit in einem Psalm, den wir im Alten Testament lesen können. Ist interessant, wenn man die Bibel liest. Und da finden wir nicht nur die Israeliten drin, sondern uns selbst. Uns als Menschen, wie wir alle so sind. Und die Bibel sagt aus, über das Leben des lebendigen Gottes mit dem Volk Israel im Psalm 106. Und ich lese uns einfach ein paar Worte vor. Und ich lese uns mal ab Vers 8. Psalm 106, ab Vers 8. Oder ab Vers 7. Unsere Väter in Ägypten achteten nicht auf deine Wunder. Sie gedachten nicht an deine große Gnade. Sie waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Was hat Gott gemacht? Er hat die ganze Armee vom Pharao vernichtet. Die Armee, die eigentlich die Israeliten vernichten wollte, hat Gott, der Gott Israels, der Schöpfergott, vernichtet. Die mussten keinen Schwerthieb, gar nichts machen. Und er bedrohte das Schilfmeer, dass es vertrocknete, und ließ sie durch die Fluten gehen wie auf eine Steppe. Also es heißt, er hat das ganze Millionenvolk auf trockenen Fußes, ihr Lieben, die sind nicht eingesunken in Schlamm, sagt die Bibel. Die sind trockenen Fußes durch das Meer gelaufen. Und er rettete sie von der Hand des Hassers und erlöste sie aus der Hand des Feindes. Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger und nicht einer von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Worten, bloß weil Großes geschehen ist. Und sie sangen ein Lob. Aber sie vergaßen seine Werke bald. Ruckzuck. War da heute jetzt was? War da wirklich was Gutes? Also gibt es doch noch mehr. Können wir uns da nicht alle ein bisschen drin wiederfinden? Aber da muss es doch noch mehr geben. Klar habe ich schon was Gutes zum Anziehen, aber es muss doch noch mehr geben. Klar habe ich was zu essen, aber es muss doch noch mehr geben. Klar habe ich ein Dach über dem Kopf, aber es muss doch noch mehr geben. Es muss doch noch mehr geben. Klar bekomme ich Sozialhilfe, aber es muss doch noch mehr geben. Da glaubten sie seinen Worten und sangen sein Lob, aber sie vergaßen seine Werke bald und warteten nicht auf seinen Rat. Das wollen wir gar nicht hören, wir wollen deinen Rat gar nicht hören. Wir wollen nur deine großen Werke sehen, Gott, das ist alles, was wir wollen. Du musst leisten, du musst liefern, das ist so der Gedanke, der dahinter steckt, wisst ihr? Gott muss liefern. Das ist was. Sondern sie wurden begehrlich in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde und er gab ihnen, was sie forderten. Kann passieren, dass der Mensch das bekommt, was er möchte. Was ich unbedingt haben will. Und er sandte Auszehrungen ihres Seelen. Sie haben alles bekommen, was sie wollten, aber ihre Seelen sind ausgetrocknet. Ihre Seelen waren leer. Und das war für mich heute auch so ein bisschen ein Bild, wisst ihr, eben da muss man nicht auf die Sehne gehen oder so. Das geht auch denen, die heute Abend da sind, ob sie von der Sehne sind oder von der vom Sommerschlussverkauf zurückkommen. Uns geht es doch allen gleich. Uns geht es doch allen gleich. Wir sind doch alle gleich. Und die Gefahr besteht, wisst ihr, wenn ich keinmal auf das schaue, das Gute, das Gott mir tut. Und das ist für mich die Lehre der Bibel. Deswegen gibt es so viele vertrocknete Seelen auch in unserem Land. Vertrocknete Seelen. Müde. Beladen ständig, am Maulen und am Motzen und am Nörgeln. Vielleicht sind wir Deutschen deswegen auch ein bisschen so verrufen als das Volk der Nörgler. Weil wir nicht dankbar sind für das, was wir wirklich bekommen haben vom lebendigen Gott. Schaut, was können Menschen wirklich dankbar sein? Auch Menschen, die auf der Szene leben. Was es hier alles gibt. Da gibt es das Kaffee Connection, da gibt es alles Mögliche, einen Fixpunkt gibt es, alles Mögliche gibt es hier, gell? Ob das gut ist oder schlecht, aber es gibt's. Da gibt es Wohnhäuser, dass man einziehen kann. Das gibt's alles, gibt es woanders überhaupt nicht. Das kam mir heute. Und das habe ich heute Morgen thematisiert in der Morgenandacht. Wisst ihr, das ist ja nicht, weil Menschen dachten oder weil wir Menschen alle so gut sind, hat sich jemand das mal ausgedacht, sondern das kann man wirklich zurückziehen auf die Zeit, auf der Jesus Christus auf diesem Planeten war. Seitdem gibt es eigentlich letztendlich Sozialhilfe, seitdem gibt es Diakonie, seitdem haben sich Menschen aufgemacht, den Ärmsten der Armen, den Zerschlagensten der Zerschlagenen zu helfen. Den Undankbarsten der Undankbaren zu helfen. Das waren Menschen gewesen, die von Jesus Christus bewegt wurden. Es gibt ein ganz interessantes Buch, das heißt, wie das Christentum die Welt veränderte. Die ersten Menschen, die sich im Römischen Reich Kindern angenommen haben, die abgetrieben wurden von den reichen römischen Frauen und dann einfach in den Fluss geworfen wurden. Die ersten Menschen, die sich diese Kinder angenommen haben, das waren Christen gewesen, die Jesus nachgefolgt sind. Die haben die rausgezogen aus dem Wasser, wisst ihr? Und Waisenheime gestattet. Die haben die Kinder nicht ertrinken lassen. Die ersten Häuser für Leute, von denen wir jetzt heute sagen, also heimatlos, obdachlos, wohnungslos, wie auch immer, das Raue Haus in Hamburg, Hinrich Wichern, der hat es gestartet dort. Der sagte, das müssen wir machen für diese Menschen. Ob diese Menschen uns danken oder nicht danken, um das geht es gar nicht. Das sind wir der Schöpfung Gottes schuldig. Die Liebe Gottes sind wir schuldig. Die Bibel wird mal sagen, seid niemand etwas schuldig, außer die Liebe.
Das ist auch richtig.
Ist es richtig? Ja?
Das war
niemand. Ja? Das ist gut. Wisst ihr, das ist der Gedanke. Und Jesus sagt, glaube ich, schaut, Leute, diese Frau hat wenigstens den Glauben, die bleibt dran. Die fordert gar nichts Großes, die ist mit dem wenigsten zufrieden. Und weil sie mit dem wenigsten zufrieden ist, aber mich anerkennt als den Heiland, der ihr Leben heilen kann, der ihre größte Not heilen kann, deswegen bekommen sie alles. Alles. Weil ich ihr letzter Punkt bin, an dem sie anlaufen kann. Und ich glaube, dass Jesus diese Spannung ein bisschen setzt in dem Leben dieser Frau und mit dem Leben dieser Frau, weil viele Menschen dabei waren, die bestimmt dachten, was wird jetzt geschehen? Würde jetzt gleich hysterisch in Tränen ausbrechen? Wird Jesus sich umdrehen und wird sagen, du nervst mich? Wir sind jetzt echt mal gespannt, was passiert. Garantiert, das ist die Spannungsszene hier. Und die Aufmerksamkeit wurde immer größer, weil es geht uns ja auch so, wir sind jetzt mal gespannt, was passiert. Und plötzlich, dann versucht jemand zu unterbrechen und sagt, ich möchte es jetzt sehen, was da jetzt passiert, ob der Reini explodiert oder nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe das heute Morgen erzählt, ich habe die Sabine Ball kennengelernt, das war eine Frau, die in Dresden lebte. Man nannte sie die Mutter Teresa von Dresden, war eine extrem bildhübsche Frau gewesen, die wollte immer einen Millionär heiraten, hat sie auch gemacht, ging nach Amerika und hat einen Millionär geheiratet dort. Der Millionär hat es dringend begonnen, die haben sich scheiden lassen, sie hat von ihrem fetten Gehalt und Geld hat sie sich ein großes Stück Land in Kalifornien gekauft und hat da Hippies aufgenommen und hat selbst als ein Hippie gelebt. Hat Drogen genommen, alles Mögliche, kam dann zum Glauben an Jesus Christus und hat das ganze Gelände umgetauft in His Land, also sein Land, das Land des Herrn. Und dann hat die begonnen, da auf diesem Land des Herrn, begonnen, diesen Hippies und diesen Leuten, die kommen mit ihren Drogenproblemen, das Wort des Herrn, Jesus, weiterzugeben. Und diese Frau, die Sabine Ball, die kam dann im Alter, so glaube ich, knapp 70 war sie, zurück nach Deutschland, nach Dresden, in ihre Heimatstadt. Als die Mauer gefallen ist in der DDR und da waren viele Punks und alles Mögliche war da auf der Straße gewesen und sie zog dann in Neustadt, in Dresden, an die Lutherkirche und hat sich dann um die Punks gekümmert. Hat da ein kleines Café eröffnet, Café Stoffwechsel und nicht schlecht, ne? Manche denken, wow, da kann man Stoff wechseln, ne? Also so nicht, ne? Sondern der Stoff wechselt sich, klar, ne? Und ich habe sie mal besucht, die Sabine Ball, da saß sie in ihrer kleinen Wohnung, so Einzimmerwohnung mit allen möglichen alten Möbeln und sie schaut mich an und sagt, Heinz, ich sammle alles, was andere Menschen wegwerfen. Ich sammle Flaschen zum Beispiel. Ja, auch nicht schlecht. Hat sie auch gemacht bestimmt. Aber sie sagte, ich sammle Möbel, alte Kleider und ich sammle Kinder, die weggeworfen werden.
Aber sie macht was.
Sie macht was, ja. Und sie sagte dann, die hatten mal so eine Aktion in Dresden, die hatten ein paar so VW-Bullis gehabt und die sind dann, das eingebrochen worden, die Punks haben alles rausgeholt, die Radios alles verkauft und da waren manche Mitarbeiter dabei, die sagten, Mensch, jetzt müssen wir die Polizei holen, also jetzt ist zu viel. Und die Sabine sagte, nee, das machen wir nicht, wir kochen jetzt ein tolles Festessen und ihr zieht euch alle die beste Kleidung an. Und dann kochen wir dieses beste Festessen und dann mit eurer schönen Kleidung geht ihr raus und ladet die ganzen Kinder von der Straße ein. Und dann bedienen wir die alle. Weil wir wollen ihnen die Liebe Gottes nicht vorenthalten. Die kennen die Liebe nicht, deswegen handeln die so. Und ich habe so junge Menschen kennengelernt, die solche Kinder waren. Und die total verändert wurden. Total verändert. Die jetzt Jesus nachfolgen. Weil Jesus seine Liebe ihnen nicht vorenthalten hat, durch diese Frau. Das soll aber jetzt heute Abend niemanden anreizen, ne, zu sagen, jetzt reizen wir mal ein bisschen die Leute vom neuen Land. Ihr versteht es, ne? Aber das ist diese Liebe, wisst ihr? Das ist dieses Bild, was Jesus nicht will. Er will nicht, dass seine Leute hungrig sind. Das will er nicht. Er will nicht, dass seine Leute hungern. Und das ist die Frage, eigentlich, was willst du? Und ich glaube, die Frage schwang auch mit dann bei den Menschen drumherum. Was wollt ihr eigentlich? Und diese Frau sagt, ich gebe mich mit dem wenigsten zufrieden, wenn ich nur etwas von dir empfange, Jesus. Ich habe keine großen Wünsche, keine großen Ziele. Ich will nur deine Hand in meinem Leben sehen. Das ist alles, was ich will. Wie das auch immer ausgeht. Aber es ist alles, was ich will, Jesus. Weil das ist alles, was ich habe. Und Jesus gibt ihr. Und Jesus füttert diese 4000 Menschen. Er will nicht, dass seine Menschen, die zu ihm kommen, hungern. Er will nicht, dass sie hungrig weggehen. Was Jesus nicht will, er will nicht, dass seine Leute verkommen in dieser Welt. Das will er nicht. Deswegen geht er ihnen nach. Wisst ihr, er will nicht, dass seine Leute letztendlich verkommen, auch dass ihnen die ganze Kraft ausgeht, während sie dabei sind, Futter zu finden für ihr Leben, Futter für ihre Seele, dass das Leben irgendwie weitergeht. Das hat mich so gepackt, diese Verse, und ich weiß, die kann man jedweglich sehen, aber mich hat es in dieser Richtung einfach so gepackt und bewegt mich auch. Tue deinen Mund auf für den Stummen, für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind, spricht die Bibel in Sprüche, Vers, Kapitel 31, Vers 8. Tue deinen Mund auf, richte Recht und verteidige die Elenden und die Armen, das will ich. Ich will nicht, dass die unterdrückt werden, sagt Jesus. Ich will nicht, dass die leer zurückgehen müssen. Ich will nicht, dass sie vergehen auf dem Weg, während sie dabei sind, Futter zu finden. Er hat den Himmel und die Erde gemacht, sagt Psalm 146. Das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling. Er erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Und ich glaube, schaut, diese Frau, die zu Jesus kam, das war eine gerechte Frau. Wisst ihr warum? Weil sie ihr ganzes Vertrauen auf den gesetzt hat, der gerecht ist, Jesus Christus. Das hat ihr Leben gerecht gemacht vor Gott. Nicht, weil sie aus dem richtigen Volk kam. Nicht, weil sie den richtigen Gottesdienst machte. Nicht, weil sie alles richtig gemacht hat in ihrem Leben. Aber weil sie ihr Leben, ihre ganze Hoffnung auf den gesetzt hat, der gerecht ist vor Gott. Auf den, der Einzige ist, der diese enge Gemeinschaft, das könnte man Gerechtigkeit nennen, sozusagen diese enge Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel leben kann, Jesus Christus. Und er kann das nur, Jesus, weil er rein ist. Und diese Frau hat ihre ganze Hoffnung auf ihn gesetzt. Deswegen, glaube ich, war sie gerecht. Weil sie wusste, und wenn nur die Brotsamen runterfallen, ein paar Brösel, egal. Das Wenigste, das ich von Jesus bekommen kann, ist mehr wert als das Größte, das ich haben könnte, irgendwie in dieser Welt. Wenn ich nur ein bisschen was von Jesus haben darf. Das ist der Gedanke. Und in dem wird es auch deutlich, dass Jesus eben nicht will, dass seine Menschen hungrig weggehen. Dass er will nicht, dass Menschen abgelehnt werden, die zu ihm kommen. Das sagt Jesus mal in Johannes Evangelium Kapitel 6. Das ist auch ein wunderbares Wort. Und das steht in Johannes Evangelium Kapitel 6 ab Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens und wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den werde ich nicht hinausstoßen. Wie wertvoll oder wertlos sich dieser Mensch auch immer vorkommen müsste, ich werde ihn nicht hinausstoßen. Das werde ich nicht machen. Das will ich nicht. Weil ich will nicht, dass Menschen hungrig weggehen müssen in dieser Welt. Das werde ich nicht. Und das ist die Aufgabe auch der Gemeinde Jesu, ihr Lieben, niemanden hungrig weggehen zu lassen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu, niemanden auszustoßen letztendlich, der ein bisschen was von Jesus sucht. Es ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu letztendlich, dieses Wesen Jesu wirken zu lassen, das so wunderbar deutlich wird in dem Wort, das wir sehen, als diese 4000 gespeist werden mussten. Und wie sollen wir die jetzt speisen? Und Jesus nicht er sagt, oh Mann, das wird jetzt schwierig. Alles wird jetzt echt schwierig. Also ihr habt echt recht, Jungs. Das wird fast unmöglich sozusagen. Und er wird nervös und läuft herum, ne, wie machen wir das jetzt? Und jetzt müssen wir ein bisschen durchkalkulieren und wir müssen mal überlegen. Und ist noch jemand da, der noch besser überlegen kann und vielleicht noch komplizierter die Sachen ausrechnen kann, wie viel Brot wir jedem geben können? Jesus nahm die 7 Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Der Herr Jesus hat nie eine Not. Deswegen kann er sich um die sorgen, die voll in Not sind. Der Herr Jesus hat nie eine Not. Warum? Weil es so eng verbunden ist mit seinem Vater. Und das soll eigentlich deutlich werden, auch in der Gemeinde Jesu, wisst ihr. Das soll ein Platz sein der Ruhe, ein Platz des Friedens. Weil Jesus regiert, der nie eine Not hat. Ich habe mal so gesagt, in weltlicher Sprache, das hat mir mal geholfen, Jesus hat immer noch ein Ass im Ärmel. Wenn gar nichts mehr geht, hat immer noch ein Ass im Ärmel. Ja, ist ein bisschen ein dummer Vergleich, weiß ich auch, ne? Aber ich habe manchmal so dumme Vergleiche. Aber es trifft irgendwie, denke ich manchmal. Wenn man denkt, jetzt geht gar nichts mehr, liegt sie doch auf dem Tisch, die richtige Karte. Und nicht gezinkt. Wisst ihr? Nicht eine falsche Trickserei. Nee. Es liegt die richtige Karte auf dem Tisch. Das ist so dieses Bild. Und es macht mich so froh im Leben mit Jesus. Also was will Jesus nicht? Er will nicht, dass seine Leute abgestoßen werden, die zu ihm kommen. Und er will nicht, dass seine Menschen irgendwo hingehen, um irgendwas zu nehmen, um ihren Hunger und Durst nach Leben zu stillen. Jesus sagt in Matthäus Evangelium Kapitel 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, in Vers 8, so will ich euch erquicken. Er will nicht, wisst ihr, dass die Menschen irgendwo hingehen, um ihren Hunger und Durst nach Leben, nach Gerechtigkeit, nach Frieden für sich selbst, für ihre Seele, mit irgendwas versuchen zu stillen, was es auch immer sein mag. Er will, dass Menschen wirklich erleben, der lebendige Gott kann dein Hunger und Durst nach Leben stillen. Das kann er wirklich. Das kann er echt. Aber dazu musst du kommen. Und wenn du kommst, wirst du nicht abgewiesen. Du wirst nicht abgewiesen. Wenn du kommst zu Jesus. Und es ist dieses wunderbare Bild in dem Leben dieser Frau, von der jeder sagte, die könnte eigentlich abweisen. Nach dem Gesetz Israels hätte die voll abweisen können. Das macht ja auch deutlich. Und manche haben vielleicht auch gedacht, jetzt warte ich nur drauf, bis er endlich den Sack zumacht und sagt, Mädel, schieß ab in die Wüste. Und die waren hundertprozentig erstaunt und sagen, wow. Weil die Frau einfach zu ihnen kam und sagt, du bist alles, was ich habe, Jesus. Ich habe nichts mehr. Und ich glaube, die Frau hat viel von ihm gehört. Und die hat sich bestimmt gewünscht, ihn irgendwann mal zu sehen. Ich wollte einmal diesen Mann kennenlernen, der mir alles gibt, aber nichts von mir fordert. Ich wollte einmal diesen Mann kennenlernen, von dem die Menschen sagen, der spiegelt das Wesen Gottes so wunderbar wider. Ich wollte einmal diesen Mann kennenlernen, von dem die Menschen sagen, der kann deine Seele heilen. Ich wollte einmal diesen Mann kennenlernen, von dem die Menschen sagen, diesen Mann dreht es manchmal das ganze Herz um, wenn er die verschmachteten Menschen auf der Straße sieht. Den wollte ich einmal kennenlernen. Und plötzlich kam dieser Mann. Und sie wollte ihn nicht einfach so weitergehen lassen. Sie wollte nicht viel von ihm. Sie wollte einfach nur Frieden. Sie wollte einfach nur letztendlich, dass er seine mächtige Hand in ihrem zerstörten Leben erweist. Und er hat es getan. Weil er den nicht abweist, der mit so einer Einstellung zu ihm kommt. Mit der Einstellung, ich habe wirklich nichts verdient. Das stimmt, Jesus. Ich habe nichts verdient von dir. Was hätte ich schon verdient? Ich als Mensch vor Gott, ich verdiene gar nichts. Ich kann auch von dir gar nichts fordern. Wisst ihr, von den Göttern, die wir Menschen uns selbst machen, da können wir jede Menge Dinge einfordern. Aber von dem Gott, der wirklich Gott ist, der gerecht ist, der souverän ist, der heilig ist, der ohne Sünde ist, wie sollten wir Menschen, die so voller Sünde oft sind, von ihm was fordern? Was sollte ich einfordern? Es geht nicht. Und so fühlte sich auch die Frau. Ne? Das ist, ich fordere gar nichts von dir. Nur ein paar Brotsamen, Jesus. Das Wenigste. Und es reicht mir schon. Und das bedeutet dieser Glaube. Weil dann wird es gut, wenn du irgendwo, wenn du das Kleinste in meinem Leben machst, dann wird es gut mit meinem Leben, Jesus. Halt mir das fest, was Jesus nicht will. Er will seine Menschen nicht hungrig sehen. Hungern nach Leben. Hungern nach Gerechtigkeit. Hungern nach Frieden. Und dann irgendwas machen, damit man sich ein bisschen was, das, den Traum vielleicht erfüllt. Er will nicht, dass seine Leute richtig ausgemergelt sind, könnte man dieses Wort auch nennen. Indem sie, während sie auf dem Weg sind, irgendein bisschen Futter zu finden für Seele, für ihr Leben. Bisschen nur. Bisschen Ruhe. Bisschen. Er will nicht, dass die Menschen, die zu ihm kommen, abgewiesen werden. Das will er nicht. Weil er sagt, das will ich ja. Ich lade dich ja ein, komm doch her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das will ich ja. Und jeder, der zu mir kommt, der wird nicht abgewiesen werden. Und er will nicht, dass seine Menschen irgendwo hingehen, um irgendwas zu nehmen, um ihren Hunger zu stillen fürs Leben. Und ich fand es sehr erstaunlich heute, wisst ihr, als wir dann in Hamburg waren. Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der aus dem Irak kam. 4 Jahre in der Droge ist. Und ich habe mit ihm gesprochen und sagte, du bist ja Muslime. Er sagte, ja, das bin ich und ich bleibe das auch. Ich sag, kein Problem. Super. Und du bist ein Muslime und Muslime glaubt doch an Gott. Das mache ich. Das war mir dann auch ganz klar. Und dann sagte ich, du glaubst doch dann an den Gott, der die Welt geschaffen hat, oder? Ja, das mache ich. Du glaubst doch an den Gott, der dich geschaffen hat, oder? Ja, das glaube ich. Und dann sagte ich, glaubst du, dass Gott dich für sowas geschaffen hat? Für sowas? Eines Tages vielleicht mal. Ich habe es hart ausgedrückt, das sage ich jetzt nicht so hart, ne? Um eines Tages einfach mal an diesen Drogen zu sterben. Meinst du, dafür hat er dich geschaffen? Meinst du, dass dein Gott dich dafür geschaffen hat, dass du einfach so dahin vegetierst? Und dieser junge Mann begann plötzlich zu denken und sagt, nö, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das war für mich so ein wunderbares Bild, wisst ihr? Das plötzlich, ich glaube, das waren jetzt nicht meine klugen Worte, die habe ich mir dann ausgedacht, die habe ich mir vorhin ausgeschrieben und sagt, du triffst halt XYZ und dann sagst du ihm das. Ich glaube, dass Jesus ihn gesucht hat. Und er wollte ihm das sagen. Ich habe dich für was anderes geschaffen. Ich habe dich nicht dafür geschaffen, dass du in dieser Welt umherirrst. Und versuchst, diesen Hunger nach irgendwas mit irgendwas zu stillen. Ich habe dich dafür geschaffen, dass du mich erleben darfst. Ich habe dich dafür geschaffen, dass du ein Mensch wirst, der bezeugen kann, es gibt den lebendigen Gott. Und wenn ich zu ihm komme, wenn ich nur das Kleinste erwarte, er gibt mir das, er stößt mich nicht hinaus. Und ich habe auch klar mit ihm gesprochen, das findest du bei keinem Gott, das findest du nur bei Jesus. Und es ist so. Das ist die Wahrheit. Und es bleibt die Wahrheit. Das findest du nur bei Jesus. Das findest du nur bei dem, der plötzlich das Brot nimmt und das Brot bricht, seinem Vater im Himmel dankt und das Brot einfach austeilt unter den Leuten. Und bei Jesus ist immer genug. Immer. Leute, immer. Immer. Es ist immer genug Vergebung. Es ist immer genug Liebe. Es ist immer genug Barmherzigkeit. Es ist immer genug Gerechtigkeit. Es ist immer genug Frieden. Es ist immer genug Versorgung. Für die Menschen, die mit so einer Herzensheilung kommen wie diese Frau aus Kana. Ich habe nichts verdient. Ich fordere gar nichts von dir. Aber wenn es möglich ist, Jesus, wenn es möglich ist, dann lass mich wenigstens am geringsten dran teilhaben. Wenn es möglich ist. Und Jesus hat sie nicht weggeschickt. Er hat die 4000 nicht weggeschickt. Er hat einfach gegeben. Und ich habe mir das zum Schluss so hingeschrieben: Wie ich gebe, so sollst auch du geben. Eng verbunden mit mir. Das ist für diejenigen unter uns, die was wirklich damit anfangen können. Und für diejenigen unter uns, die einfach da sind und immer noch auf der Hatz nach irgendwas, wie die Frau nach dem bisschen Brot, dann komm doch zu Jesus. Komm doch zu Jesus. Und ich sagte bewusst heute Abend nicht, versuch's mal mit Jesus. Komm zu Jesus. Die Frau hat es nicht mit Jesus versucht. Die kam einfach. Weil sie sagte, du bist die einzige Hoffnung für mein Leben. Und die Frau ging nicht enttäuscht weg. Und niemand, der mit so einer Herzenseinstellung kommt, wird enttäuscht weggehen. Nur diejenigen, die sagen, ich komme zu Gott, um von ihm alles zu empfangen, was ich wollte. Ne? Wow, wir haben Leute mal gesagt, da wirst du gesund, die Zähne wachsen nach, ne? Die Haare bleiben gleich kurz und dann bekommst du den Plasma-Fernseher, HD-Fernseher, den du immer wolltest, brauchst nur beten, das kommt. Ja, es gibt echt Leute, die denken sowas. Und wenn es dann nicht kommt, boah, Enttäuschung, 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 Enttäuschung. Wie die Israeliten im Psalm 106, ne? Da hat er ihnen alles gegeben, was sie wollten. Und dann waren sie, oh. Aber wenn jemand kommt, wie diese Frau. Und vielleicht auch wie diese 4000, die haben gar nichts gefordert. Die waren nur froh, dass sie bei Jesus sein konnten. Und er hat sie gespeist. Wie einfach gegeben. Mit dieser Einstellung. Dann wird's gut. Und Jesus schenkt. Ich möchte noch gerne ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diesen Planeten gekommen bist, um tatsächlich die Liebe des Vaters zu offenbaren, die Herrlichkeit auch, ja, die Freundlichkeit des Vaters. Dass du auch diese Liebe des Vaters so offenbart hast, dass du selbst zu dem wurdest, das Brot des Lebens für die Menschen, die hungrig sind, nach dem Leben Gottes. Ich danke dir, dass du es niemandem vorenthältst, wie diese Frau, die einfach kam. Und die einzige Hoffnung warst du. Und dass du ihr diese Hoffnung nicht entzogen hast, Jesus. Sondern du hast sie einfach gegeben. Und da waren so viele drumherum gestanden, die vielleicht dachten, eigentlich hätten wir es verdient. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. Aber keine davon kam. Nur diese Frau. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du den nicht hinausstößt, der zu dir kommt mit so einem Herzen, das eigentlich gar nichts fordert. Einfach nur bei dir zu sein. Einfach nur deine Gerechtigkeit, deine Reinheit, deine Heiligkeit zu erleben. Dass du gerne gibst. Und mit dem Gedanken, Herr, danke, dass wir mit dem Gedanken auch in den Abend gehen dürfen, dass du gerne gibst. Und dass das neue Land ein Zeugnis ist davon, dass du ein Gott bist, der gerne gibt. Der nicht zurückhält. Und Herr Jesus, da wo ich manchmal zurückhalte, da kann ich auch nur bitten, Gott sei mir Sünde gnädig. Herr, lass mein Herz wirklich von deinem Geist bewegt sein und nicht zurückhalten. Und jetzt danke ich dir, dass wir in deinen Frieden auseinandergehen dürfen. Herr, dass diejenigen unter uns, die dich nicht kennen, heute Abend garantiert ein Stück weiter Schrittes gehen dürfen auf dich zu. Ich danke dir, dass diejenigen heute Abend unter uns, die hier vielleicht sitzen und zaudern und zagen und sagen, eigentlich müsste ich nur den Schritt auf Jesus machen. Aber ich habe die Kraft nicht dazu, dass du sagst, ich bin deine Kraft. Ich lasse dich diesen Schritt auf mich zumachen. Diesen Schritt zu sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Erbarm dich über mich. Sei mein Gott und König. Ich danke dir, dass du es schenkst. Und ich danke dir, dass diejenigen unter uns heute, die da sind und wissen, eigentlich um das alles, wie gut es alles ist und doch gerne zurückhalten, Herr, dass du uns Menschen sein lässt, die gerne geben und nichts für sich selbst mehr einfordern wollen, sondern von dir empfangen, um weiterzugeben in diese Welt hinein, die so bitter nötig hat, deine Liebe, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Vergebung. Amen.